Colleen hat gesagt, haltet fest am Wort Gottes. Das wird auch ein Thema sein heute Morgen. All you need is love, haben die Beatles gesungen. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Und das stimmt auch in einem gewissen Sinn geistlich. Weil Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Jesus hat gesagt, das ganze Gesetz, der ganze offenbarte Wille Gottes für dein und mein Leben ist zusammengefasst in einem Wort. Du sollst Gott lieben mit allem, was du bist und allem, was du hast. Meine Kurzfassung. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn du das tust, dann hast du Gottes Willen getan. Ich habe gestern in meiner persönlichen Bibellese im 1. Timotheus gelesen. Und da im Kapitel 1 im Vers 5, da heißt es, das Endziel der Weisung oder des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das letzte Mal haben wir über Heiligkeit gesprochen. Heilig sein, einfach anders sein als diese Welt, Gott ähnlich sein. Und der Apostel Johannes sagt uns, Gott ist Liebe. Also wenn wir so lieben, wie es im 1. Timotheus heißt, aus reinem Herzen, mit gutem Gewissen, mit ungeheucheltem Glauben, wenn wir so lieben, dann sind wir heilig. Dann sind wir Gott ähnlich. Epheser 1, Vers 4, da heißt es, er hat uns in ihm, in Christus auserwählt, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Seht auch hier dieses Zusammenspiel von heilig sein und lieben. Und natürlich hat Jesus gesagt in Johannes 13, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Galater 5 wird uns gesagt, dass Liebe die Frucht des Heiligen Geistes ist. Also einen geisterfüllten Menschen, eine geisterfüllte Gemeinde, Menschen, die vom Heiligen Geist beherrscht sind, die wird man daran erkennen, dass sie lieben. Das ist das Zeichen, was Jesus gegeben hat. Nicht, dass sie in Zungen reden oder dass sie geistliche Gaben haben und hey, das ist toll, wenn wir das haben und die Bibel sagt uns, wir sollen uns ausstrecken nach diesen Dingen, aber Gottes Gaben sind eigentlich nur Behälter, um seine Liebe weiterzugeben. Die sind da zum Dienst an anderen Menschen, um zu lieben, um aufzubauen, um zu geben. Geistesgaben sind nicht da zur geistigen Selbstbefriedigung irgendwie, dass wir uns irgendwie einen emotionalen Kick holen und irgendein tolles Erlebnis haben. Sie sind da, um zu dienen, um Gottes Liebe weiterzugeben, ein Behälter für die Frucht des Geistes. Geisterfüllte Menschen erkennt man nicht daran, dass sie irgendwie komische Dinge tun, die vielleicht nicht mal in der Bibel sind, wie man es heute auch bei manchen Christen beobachten können, die irgendwo chaotisch herumschreien und umfallen und hysterisch lachen oder solche Dinge. Unordnung, angeblich unter dem Einfluss des Heiligen Geistes. Nee, wo der Heilige Geist ist, da ist Ordnung und Frieden und Einheit und Liebe. Und das ist das Kennzeichen. Ein Mensch, der liebt, eine Gemeinde, die erfüllt ist von Gottes Liebe, das ist eine geisterfüllte Gemeinde. Menschen, die sich nicht um sich selbst drehen, sondern die sich um andere drehen. Also Liebe ist das Ziel. Und wenn du liebst, dann bist du wirklich heilig. Und deswegen ist es auch angebracht hier, dass Paulus in dem Kontext von Heiligkeit, wo er über Heiligkeit spricht, dass er auch über Liebe spricht. Und Liebe, unsere Liebe, ist eine Reaktion auf das, was Gott für uns getan hat. In 1. Johannes 4, Vers 19 sagt uns der Apostel Johannes, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir erleben das, wovon Petrus uns hier im Kapitel 1 geschrieben hat. Wir erleben Erlösung, die Gott uns geschenkt hat. Wir erleben ein neues Leben in Gemeinschaft mit ihm. Wir sehen den Preis, den er für uns bezahlt hat, hier im Vers 18, dass wir erlöst worden sind, nicht mit Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus. Wir betrachten Jesus in seinem Wort und wir sind beeindruckt von seiner Liebe. Und wir lieben Gott zurück. Wir erwidern diese Liebe. Und dann die natürliche Frucht davon, von dieser Liebesbeziehung mit Gott, ist, dass wir sein Herz bekommen, auch für unsere Mitmenschen. Liebe für die Mitmenschen, vor allem für die Geschwister im Glauben, werden wir hier sehen. Und deshalb, wenn wir Lieblosigkeit in unserem Herzen finden, dann ist die Lösung des Problems immer in der Beziehung mit Gott zu suchen. Dass wir mehr Zeit mit ihm verbringen, mehr Zeit in seinem Wort, dass wir uns von ihm beeindrucken lassen. Das wird auch unser Leben mit den Mitmenschen prägen. Ich möchte auch, dass ihr hier in diesen Versen seht, die Wechselwirkung zwischen dem Wirken von Gottes Wort in uns und unsere Entscheidung und Verantwortung, das auszuleben und diese Entscheidung auch zu lieben. Weil die Liebe, von der Gott spricht, ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist eine Entscheidung, es ist was Praktisches. Und lasst uns auch den Kontext vom ganzen Petrusbrief nicht aus den Augen verlieren. Der Kontext ist Verfolgung. Der Kontext ist schwere Zeiten, Menschen, die durch schwere Zeiten gehen. Und ich meine, die Versuchung ist, in schwierigen Zeiten, wenn man leidet, vor allem an sich selbst zu denken, oder? Eigene Haut zu retten. Oh, der Bruder so und so da, der wird verfolgt, der hat echt Probleme, der braucht eigentlich Hilfe. Aber Mann, wenn ich dem jetzt praktisch helfe und ihn praktisch liebe, dann wissen die Christenverfolger, dass ich auch einer von denen bin. Und außerdem muss ich doch zuerst an mich selbst denken und an meine Familie, oder? Und wir haben selber nicht so viel und so weiter und so fort. Einfach selbstsüchtig zu sein in schweren Zeiten. Und weiß nicht, wie es euch geht, wenn es mir nicht gut geht. Wenn ich krank bin zum Beispiel, habe ich nicht unbedingt die erhabenen, liebevollen Gefühle. Eher das Gegenteil. Wenn ich krank bin, will ich in Ruhe gelassen werden, dann bin ich eher grantig und ungeduldig. Und gerade da sind wir herausgefordert, zu lieben. Dass wir uns entscheiden, nicht selbstsüchtig zu sein, sondern zu lieben, zu geben, zu vergeben, praktisch Gottes Liebe auszuleben. In Vers 22, 1. Petrus 1, lesen wir: Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend von Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus dem unvergänglichen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Hier Bruderliebe, ungeheuchelte Bruderliebe, liebt einander anhaltend. Das ist ein Lebensstil. Lebensstil der praktischen Liebe. Und seht hier unsere Verantwortung in diesem Vers. Er sagt, ihr habt eure Seelen zur Bruderliebe gereinigt durch den Gehorsam. Heiligkeit ist nicht etwas, was automatisch in unserem Leben passiert. Das braucht konkrete Entscheidungen. Das braucht, dass wir das aktiv verfolgen. Seht die aktive Rolle hier. Ihr habt eure Seelen gereinigt zur Bruderliebe. Jakobus 4, Vers 8. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Herzen, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Also wieder ein Aufruf, dass wir unsere Herzen reinigen. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar werden wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist, diese Hoffnung, die wir haben. Und dann heißt es im Vers 3, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Also wieder was wir an uns selbst tun müssen. Also wenn wir geistlich klar sehen, die Hoffnung sehen, die geistliche Realität, nicht aus dem Auge verlieren, die Ewigkeit nicht aus dem Auge verlieren, dann werden wir rein und heilig sein wollen. Und ja, das passiert nicht nur aus uns selbst, ohne Gottes Hilfe, ohne Gottes Ressourcen, ohne dem Heiligen Geist in uns und dem Wort Gottes, was in uns wirkt. Aber wir sind an diesem Prozess der Heiligung ganz definitiv beteiligt, wie wir hier sehen. Im Psalm 119 heißt es, wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein, indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Also Heiligung ist nicht etwas, was automatisch passiert, unabhängig von uns. Gott initiiert das Ganze, Gott gibt uns alles, was wir brauchen, er schenkt uns eine neue Geburt, ein neues Leben, ein neues Herz, er gibt seinen Heiligen Geist in uns, er gibt uns sein Wort, seine Wahrheit. Aber der Gehorsam, wie wir hier gelesen haben, der Gehorsam gegen die Wahrheit reinigt uns und verändert uns. Ihr habt eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt. Ist nicht das Hören von Gottes Wort allein, ist nicht das Kennen von Gottes Wort, sondern ist der Gehorsam, das Gehorchen, das Ausleben, das Aneignen. Habt ihr euch je gefragt, warum manche Christen geistlich wachsen und andere nicht? Oder nicht so schnell? Woran liegt das? Warum kommen manche seit Jahren zu uns in die Gemeinde und haben schon die halbe Bibel mit uns studiert? Und sie sind noch immer ungefähr dieselben wie vor 18, 12, 14 Jahren. Drehen sich noch immer vor allem um sich selbst, sind noch immer selbstsüchtig, geben nicht wirklich viel. Und ich rede jetzt nicht nur finanziell hier. Dienen nicht wirklich anderen, verpassen eigentlich Gottes Plan für ihr Leben. Ihr Glaubensleben ist, sie haben sich bekehrt und dann ist es irgendwie so. Oder nur so ganz leicht bergauf. Und hey, das ist gefährlich, wenn unser Glaubensleben so ist. Ihr wisst es vom Herzmonitor, wenn diese Linie da ist, ist kein gutes Zeichen. Und dann gibt es andere, die sind eigentlich noch relativ jung im Glauben, haben sich noch nicht vor zu langer Zeit bekehrt, vielleicht wenige Jahre, aber die verschlingen Gottes Wort und die sind schon aktiv im Dienst an anderen, in Leidenschaft sogar, die helfen anderen, wo sie können, die beten ständig mit anderen, die erleben, wie Gott sie gebraucht und du kannst zusehen, wie Gott ihr Leben verändert und ihr Glaubensleben ist mehr in die Richtung, so wie eine Rakete nach oben. Die sind geistig schon viel weiter als manche alte Hasen. Woran liegt das? Warum ist das so? Was ist der Unterschied? Und ich glaube, wenn wir das beobachten, eine Antwort ist ganz sicher in diesem einen Wort, was wir hier gelesen haben, in dem Wort Gehorsam. Die einen sind nur Hörer des Wortes und Jakobus sagt uns, wenn wir nur Hörer sind, dann sind wir Menschen, die sich selbst betrügen, sammeln nur Wissen an. Das, was wir hier studieren, geht vielleicht bei einem Ohr rein, beim anderen wieder raus. Wir sind zufrieden, da wo sie gerade sind, geistlich. Vielleicht auch nur religiös eingestellt, Sonntagspflicht, man muss halt in den Gottesdienst gehen, das irgendwie mitnehmen. Aber die anderen hören nicht nur Gottes Wort, sondern, wie soll ich sagen, sie nehmen es ein. Eigentlich, sie machen es sich zu eigen und sie verdauen das Wort Gottes, indem sie es umsetzen und ausleben. Und das Wort Gottes nährt sie und stärkt sie und sie wachsen. Kapitel 2 werden wir das sehen, dieses Bild von Gottes Wort als unsere Nahrung. Hier am Ende von Kapitel 1 wird uns Gottes Wort als Same präsentiert. Bild von einem Samen. Und warum lieben wir? Warum sollen wir lieben und dürfen wir lieben und wollen wir lieben und können wir lieben? Wegen dem neuen Leben, das Gott uns geschenkt hat. Sagt denn, ihr seid wiedergeboren. Das ist die Grundvoraussetzung. Diese Gemeinschaft haben, Beziehung haben mit Gott, neues Leben von ihm. Aber wie wurden wir wiedergeboren? Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige, bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch, das heißt alle Menschen, alles was menschlich ist, ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Also alles Menschliche ist so vergänglich. Denkt hier an das Gras in den Steppen des Nahen Ostens. Sonne wird heiß und es verdorrt. Denkt an die Blumen, die euch euer Schatz vor einer Woche oder so geschenkt hat. Oder vor 2 Wochen. Wie sehen die heute aus? Nicht mehr wirklich schön. Sind wahrscheinlich schon im Biomüll verschwunden. So vergänglich. Aber seht, was hier über Gottes Wort ausgesagt wird. Und im Besonderen hier über das Evangelium, über das, was Jesus für uns getan hat. Aber ich denke, wir können dasselbe auch auf das ganze Wort Gottes anwenden, auf die ganze Bibel allgemein. Seht ihr, es ist ewig. Ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus dem unvergänglichen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Menschliche, irdische vergeht, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Erstens, Gottes Wort ist ewig. Es ist unveränderlich, es ist unvergänglich. Es wird immer wahr sein. Gottes Wort ist nicht so wie wissenschaftliche Fakten, die wir lernen. Wissenschaft vor 100 Jahren hat uns das eine erzählt, dass das wahr ist, und dann 100 Jahre später ist plötzlich alles ganz anders, weil wir neue Erkenntnis gewonnen haben und die Newton'sche Physik ist abgelöst worden von Einstein und vielleicht gibt es schon was Neues, ich bin da nicht am Laufenden. Gottes Wort ist nicht wie eine Modeerscheinung, was heute in ist und morgen nimmer cool ist oder nimmer gilt, nimmer angesagt ist. Nee, Gottes Wort ist ewig, ist unveränderlich. Deswegen ist Gottes Wort guter Rat für uns und ein guter Maßstab für uns. Zweite, was uns hier gesagt wird, Gottes Wort ist lebendig. Das heißt, Gottes Wort bewirkt etwas. Hebräerbrief 4, Vers 12 haben wir gelernt, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, von dem, was geistlich ist und dem, was menschlich ist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort Gottes legt unser Innerstes offen, es beurteilt unsere Motive und unsere Gedanken, es trennt zwischen dem, was geistlich ist und fleischlich ist, zwischen dem, was richtig ist und dem, was falsch ist. Das Wort Gottes ist so wie ein Skalpell, eine offene OP an unserem Herzen. Das ist, was passiert, wenn wir uns auf Gottes Wort einlassen. Jesaja 55, Verse 10 und 11. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, sagt Gott, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Also Gottes Wort ist wirksam in unserem Leben. Gottes Wort hat eine verändernde Dynamik. Gottes Wort ist lebensspendend. Es hat das Potenzial, Frucht zu bringen in unserem Leben. Es hat das Potenzial, unser Leben zu verändern. Ich glaube, Gottes Wort ist auch lebendig in dem Sinn, dass der Heilige Geist es uns immer wieder neu lebendig macht und immer wieder neu konkret auf unser Leben anwendet, in konkrete Situationen reinspricht. Und ganz oft ist es so, dass wir Gottes Wort lesen oder studieren und wir lesen genau das, was wir hören müssen. Heiliger Geist spricht es konkret in unser Leben. Das Dritte, was wir hier sehen über Gottes Wort, die dritte Eigenschaft ist, dass Gottes Wort Kraft hat. In Römer 1 hat Paulus das über das Evangelium ausgesagt. Da hat er gesagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, es ist doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Also in Gottes Wort steckt Kraft drinnen zum Heil. Gottes Wort hat Kraft, unser Leben heil zu machen. Und es ist nicht so, dass Gottes Wort irgendwie was Magisches ist oder irgendwie so eine magische Wirkung in unserem Leben hat. Wir studieren das Wort Gottes nicht um des Wortes Gottes willen, sondern wir studieren das Wort Gottes um den Autor, den Schreiber, die Person, die hinter dem Wort steht, besser kennenzulernen und um ihn zu erleben, ihn zu erfahren. Es geht um Beziehung zur Person Gott. Und das ist das Mächtige am Wort Gottes. Hinter diesem Wort steht die Macht des allmächtigen Gottes. Da ist eine Person, nämlich Gott, und er gibt uns Verheißungen. Er gibt uns geistliche Gesetze, wenn wir so sagen wollen. So wie das Gesetz der Schwerkraft. Wenn du hier auf dieser Erde was fallen lässt, loslässt, dann wird es nach unten fallen. Das wird passieren. Und genauso gibt Gott uns Verheißungen in seinem Wort. Und Gott sagt, wenn du das tust, dann werde ich das tun. Absolut. Darauf kannst du dich absolut 100% verlassen. Es wird passieren. Deswegen ist Gottes Wort wahr und ewig und sicher und machtvoll, weil es Gottes Wort ist. Und wenn du dich auf Gott und sein Wort einlässt, dann kann ich dir garantieren, es wird dein Leben verändern. Garantiert. 100%. Weil Gott selbst, der allmächtige Gott, wird wirken. Paulus hat gesprochen über das Evangelium, dass es Gottes Kraft ist zum Heil jeden Glaubenden. Wenn du auf das Evangelium vertraust, auf das, was Jesus für dich getan hat, dass er deine Schuld auf dem Kreuz getragen hat, perfektes Leben für dich gelebt hat, deine Schuld bezahlt hat am Kreuz, auferstanden ist, dir ewiges Leben anbietet. Wenn du dich dem anvertraust, dann wirst du gerettet werden. Dann wirst du eine neue Geburt erleben. 100%, das wird passieren. Philipperbrief sagt, wenn du dir nicht Sorgen machst, sondern stattdessen im Gebet zu Gott gehst, dann wird der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, deine Gedanken bewahren in Jesus Christus. Das wird passieren. Jesus selbst hat uns gesagt, wenn wir seinem Willen gemäß beten, das heißt, gemäß seinem Charakter, gemäß seinem Sinn, was ihm am Herzen liegt, darum geht es im Gebet, dass Gottes Willen passiert, nicht unserer. Wenn wir seinem Willen gemäß beten, dann werden wir empfangen, worum wir beten. Ganz besonders hat Jesus das über den Heiligen Geist gesagt. Wenn du das tust in deinem Leben, was Gott dir sagt, sagen wir als Ehemann oder als Ehefrau, dann wirst du eine heile und gesegnete Ehe haben. 100% garantiert. 2. Korintherbrief, wenn wir, ich glaube im 2. ist es, 1. oder 2. Kapitel 12, irgendwie so darum. Aber da heißt es, wenn wir Jesus im Wort betrachten, dann werden wir verändert werden, ihm ähnlich werden. Wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das wird passieren. Wie ein Naturgesetz. Es wird passieren. Also wenn du irgendein Problem hast in deinem Leben, ist das Beste, was ich dir geben kann, Gottes Wort. Das Beste, was du jemandem anderen geben kannst, ist Gottes Wort. Nicht meine Erfahrung, nicht meine Lebenserfahrung, irgendwie menschliche Weisheit, irgendeine Psychotherapie, irgend sowas, sondern das Beste, was ich dir geben kann, das Beste, was du jemandem geben kannst, ist Gottes Wort. Was sagt Gott zum Thema Heiligkeit oder Beziehungen oder Ehe oder Single-Leben oder zum Thema Erziehung? Da machen wir uns gerade Gedanken Dienstagsabend drüber. Oder was sagt Gott zum Thema Geld und Finanzen oder über deinen Beruf, über Prioritäten, über Vergeben, über Entscheidungen, über die Rolle von Mann und Frau, über Leiterschaft, über Gemeindeleben, den Gemeindeleib? Was sagt Gott drüber? Was sagt Gott drüber, wie unser Leben und unser Zusammenleben funktioniert? Und das ist das Allerbeste, was ich dir weitergeben kann. Beste, was du weitergeben kannst, was Gott sagt. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass dieses Wort hier, das ist das Beste, was ich euch als Pastor geben kann. Ich kenne nichts Besseres oder Wirkvolleres oder Mächtigeres, Lebensveränderndes als das Wort Gottes. Wenn ich was anders kennen würde, würde ich es euch geben. Aber das ist das absolut Beste. Deshalb verbringen wir viel Zeit im Wort Gottes hier. Gottes Wort ist mächtig. Und ist deswegen mächtig, weil es Gottes Wort ist. Wir haben hier das Bild vom Samen. Ich wollte eigentlich ein kleines Samenkorn mitbringen von meinem Müsli heute Morgen, aber ich habe es vergessen. Aber ihr könnt euch das alles vorstellen, ein Samenkorn. So ein kleines Ding, aber es hat unheimliches Potenzial, Frucht zu bringen, Leben zu entwickeln. Wenn dieses kleine Minikorn in den richtigen Boden gepflanzt wird, dann entsteht Leben, dann entwickelt sich Leben, dann wächst dieses kleine Korn über sich selbst hinaus, es sprengt den eigenen Rahmen sozusagen, es multipliziert sich um ein Vielfaches. Jesus hat es gesagt im Gleichnis vom Sämann. Das Frucht bringt 30-fach, 60-fach, 100-fach. Das ist gigantisches Wachstum. Multiplikation. 100-fach. Wow. Same ist ein Lebensgenerator. Und wünschst du dir das für dein Leben? Wünschst du dir Wachstum? Wünschst du dir Fruchtbarkeit? Wünschst du dir so eine geistliche Dynamik in deinem Leben? 30-fach und 60-fach und 100-fach. Leben im Überfluss. Nicht nur für dich selbst, sondern auch für andere. Jesus hat davon gesprochen, von dieser Quelle in unserem Innersten, die Ströme lebendigen Wassers, die aus uns herausströmen, die überfließen aus unserem Leben auf andere. Überfluss an Liebe, Überfluss an Freude, Überfluss an Frieden, Überfluss an Segen, Überfluss an Dienst. Dass wir nicht nur selbst getragen werden und selbst erfrischt werden, sondern auch noch eine Erfrischung sein können für andere. Das ist, was der Heilige Geist bewirkt im Leben eines Menschen durch das Wort Gottes. Seht ihr, die beiden wirken zusammen. Irgendwie in unserer Christenheit ist so oft getrennt. Ne? Die einen sind nur so Halleluja-Christen, ja, so hypercharismatisch, nur Geist, aber vernachlässigen das Wort Gottes. Und die anderen sind so trocken auf das Wort Gottes fixiert, dass es auch schon wieder tot ist. Aber es ist kein Widerspruch, es wirkt zusammen. Das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes, es ist das Werkzeug des Heiligen Geistes in unserem Leben. Es gehört zusammen. Der Geist und das Wort, da ist eine Dynamik da. Und wie gesagt, ganz wichtig, Gottes Wort ist nicht irgendwas Magisches oder was Unpersönliches oder irgendeine Formel, so Harry Potter-mäßig, irgend so ein Spruch und dann passiert was. Und manche Christen haben so ihre Formeln, oder? Im Namen Jesu! Und wenn ich nur die Formel verwende, dann passiert da was Besonderes. Und wehe, ich vergesse die Worte. Oder diese Vorstellung, dass wir irgendwie die Macht haben, irgendwelche Dinge in Existenz zu sprechen. Ist Esoterik vom Feinsten. Nee, Leute, das Wort Gottes, losgelöst von der Person Gottes, losgelöst von der Beziehung Gottes, ist entweder Gesetzlichkeit oder Esoterik. Und wenn wir Gottes Wort so behandeln, dann liegen wir eigentlich völlig falsch. Es geht um eine Person, es geht um die Person Gottes, es geht um die Person, die hier zu uns gesprochen hat. Die Bibel ist Gottes Liebesbrief an uns. Und wenn wir dem Wort vertrauen, dann heißt es, dass wir eigentlich der Person vertrauen, die die Worte gesprochen hat. Diese Person, die allmächtig ist und treu ist und die in uns und durch uns wirken will. Diese Person, die uns liebt und die gewillt ist und fähig ist, unser Leben zu verändern und unser Leben heil zu machen. Und nicht nur unseres, sondern dann auch das Leben von anderen durch uns. Er will uns gebrauchen. Wieder im Christentum geht es nicht um uns selbst, sondern es geht um Gott und um andere. Aber welch lebensverändernde, mächtige Ressource wir haben in Gottes Wort. Es ist sein Geschenk an uns. Gott sagt, hier hast du die Wahrheit. Da kannst du mich und meine Wege kennenlernen. Da kannst du meine Verheißungen kennenlernen, die absolut sind, auf die du dich absolut verlassen kannst. Und wenn du dich darauf einlässt, dann wird es dich verändern, dann wird es dich bereichern, dann wird es Frucht bringen in deinem Leben. Es wird dein Leben verändern, 100% garantiert. Aber auf der anderen Seite, es wird nicht automatisch passieren. Das ist Gottes Angebot hier, aber auf der anderen Seite ist die menschliche Komponente menschliche Verantwortung. Hier ist es, was wirst du damit tun? Was wirst du tun mit Gott? Was wirst du tun mit seinem ewigen Wort? Jesus hat gesagt, wenn wir Gottes Wort nur hören, aber nicht tun, dann sind wir wie Menschen, die ein Haus auf Sand bauen, ein Lebenshaus auf dem Sand gebaut, in den Sand gesetzt. Aber Jesus hat gesagt, die meine Worte hören und sie tun, die sind wie welche, die ihr Lebenshaus auf den Felsen bauen. Beständig und fest und heil. Und wenn wir bei diesem Bild von dem Samen bleiben, Gottes Wort als Samen, Jesus hat uns das Gleichnis vom Sämann erzählt. Und eigentlich ist es kein Gleichnis von einem Samen, sondern es ist das Gleichnis von verschiedenen Böden. Verschiedene Herzensböden. Der Same ist überall das Gleiche. Das dynamische, mächtige, lebendige, lebensverändernde Wort Gottes. Aber die Böden sind unterschiedlich. Die Empfänger, die Herzensböden, die Einstellung dieser Herzen sind unterschiedlich. Jesus sagt, manche sind hart und unwillig. Andere sind oberflächlich. Nur emotional, ohne echte Tiefe. Wieder andere sind abgelenkt und voll irdischer Sorgen. Und dann hört, was Jesus in Lukas 8, Vers 15 sagt über den guten Boden. Dass in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen, in einem ehrlichen und guten Herzen das Wort nachdem sie es gehört haben, bewahren. Nicht rein wieder raus, sondern sie bewahren, sie leben es aus, setzen es um und die Frucht bringen. Wieder ist was Aktives, das mit Gehorsam zu tun, mit Tun zu tun. Wir bringen Frucht. Nicht aus eigener Kraft, nicht aus eigener Energie, aber wir bringen Frucht. Mit Ausharren, mit Geduld. Ich lese euch nochmal vor, weil dieser Vers so wichtig ist. Das sind in der guten Erde, aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Wie hörst du? Mit einem offenen Herzen? Eifrig zu lernen, eifrig umzusetzen? Gott, ich will erleben, wovon du hier zu mir sprichst. Ich will das tun, was du sagst. O Herr, ich muss abnehmen, du musst zunehmen. Wie Johannes der Täufer gesagt oder Jesaja, hier bin ich, sende mich. Vater, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, hier in meinem Leben, durch mich. Das ist die Einstellung, die wir brauchen. Und vielleicht müssen manche von uns umkehren und Buße tun heute. Ihre Einstellung ändern. Ihre Hingabe und ihre Liebe erneuern. Und preis dem Herrn, dass wir das tun können. Es gibt noch Gelegenheit, es zu tun. Und Gott sei Dank ist unser Gott ein Gott, der eine zweite, dritte, vierte Chance gibt in unserem Leben. Aber das mit unserer Herzenseinstellung, das bestimmt, wie fruchtbar wir sein werden. Wie fruchtbar Gottes Wort sein wird in unserem Leben. Und Mann, was für eine dynamische Gemeinschaft von Gläubigen wir wären, wenn wir alle Gott und sein Wort wirklich ernst nehmen würden und wirklich ausleben würden. Wenn wir Gott wirklich bei seinem Wort nehmen würden. Es gibt ein Wort, das es umschreibt, was dann passiert. Und dieses Wort ist Erweckung. Und möge Gott uns Erweckung schenken. Und Leute, Erweckung beginnt hier. Bei mir. Bei dir in unserem Herzen. Erweckung passiert, wenn Christen aufwachen von ihrem geistigen Schlaf, von ihrer Gleichgültigkeit, von ihrer Lethargie und von ihrem Ungehorsam und anfangen im Vertrauen auf Gott sein Wort wirklich auszuleben und umzusetzen. Kapitel 2, Vers 1, da sehen wir ein paar konkrete Beispiele, was wir tun sollen und tun können in unserer Heiligung, wenn wir Menschen sein wollen, die lieben. Und wir sehen hier wieder diese Ausgewogenheit von Gottes Ressourcen, die er bereitstellt, aber auch dem menschlichen Handeln und der menschlichen Verantwortung. In Vers 22 spricht er zu uns über Dinge, fünf Dinge, die wir ablegen oder ausziehen müssen, wenn wir lieben wollen, wenn wir unsere Seele reinigen wollen. Verhaltensweisen, Einstellungen, die konträr sind zu Gottes Liebe. Legt nun ab alle Bosheit. Bosheit, böse Gedanken. Hier beginnt es, oder? Der geistliche Kampf hier oben. Böse Gedanken und Handlungen. Legt ab alle Bosheit und allen Trug. Unehrlichkeit, Zweideutigkeit. Seid ehrlich mit euch selbst und seid ehrlich zu anderen. Jesus hat gesagt, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Alles andere ist vom Teufel eigentlich. Legt ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei. Ist ein Teil von Unehrlichkeit, oder? Ursprüngliche Bedeutung des Wortes, eine andere Übersetzungsmöglichkeit, ist ein überkritisches Verhalten. Das war angeblich die ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes. Gesetzliche Haarspalter werden damit beschrieben. Menschen, die kein gutes Haar einem anderen lassen. Und normalerweise sind ja auch Heuchler in dem heutigen Sinn. Bedeutung des Wortes hat sich geändert. Und dann als fünftes oder als viertes haben wir Neid. Und das ist klar, oder? Wir können nicht jemanden lieben, auf den wir neidisch sind. Und dann als letztes und alles Üble nachreden, schlecht über andere zu reden. Also wenn wir liebevolle Menschen sein wollen, dann müssen wir diese Dinge ablegen und von diesen Dingen umkehren, Buße tun. Vers 2 sehen wir, was wir positiv tun sollen, was wir anlegen oder uns anziehen oder uns aneignen sollen. Und seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der geistigen, unverfälschten Milch. Spricht hier wieder vom Wort Gottes. Damit ihr durch sie wachset zur Errettung. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Also Gottes Wort. Spricht hier von Gottes Wort als unserer Nahrung. Damit ihr durch sie wachset zur Errettung. Errettung von der Macht der Sünde. Errettung zu einem heilen Leben schon hier und jetzt. Gottes Wort ist unsere Nahrung, unsere geistliche Nahrung. Und seht ihr das Wort begierig? Das ist ein sehr starkes Wort, auch im Griechischen. Seid begierig nach Gottes Wort. Nach der unverfälschten Milch von Gottes Wort. Wie neugeborene Kinder, seid begierig. Jennifer und ich, wir haben diese Illustration letzten 7 Monate live bei uns zu Hause gehabt. Wie neugeborene kleine Kinder begierig sind nach der Muttermilch. Der Magen von so Babys ist ganz winzig klein. Und wenn die Hunger haben, der Hunger tut wirklich weh und die schreien. Die schreien nach der Muttermilch. Schreien wir so nach Gott? Sind wir so verzweifelt, so begierig nach Gott, nach seiner Wahrheit, nach seinem Wort, dass er in unser Leben spricht? Und der Magen von den Babys ist klein, deswegen müssen sie oft essen. Deswegen sind wir nicht ausgeschlafen in letzter Zeit. Müssen oft essen. Und Leute, so nötig wie neugeborene Kinder, die Muttermilch brauchen, so nötig brauchen wir Gottes Wort in unserem Leben, täglich. Wirklich täglich in der Bibel zu lesen. Wenn ihr das noch nicht tut, müsst ihr damit anfangen. Und ich spreche jetzt nicht davon, dass wir einen Vers lesen oder die Losung lesen. Ist auch gut, aber ihr müsst durch Gottes Wort durchlesen. Das ganze Wort Gottes. Wenn ihr 5 Seiten im Jahr lest, kommt ihr in einem Jahr durch die Bibel. Könnt ihr auch ausrechnen, wie lange braucht ihr, wenn ihr 5 Seiten im Jahr lest. Das ist wohl Unterernährung. Wirklich durch Gottes Wort lesen. Systematisch. Wenn ihr mit einem Buch fertig seid, fangt mit dem nächsten an. Und es gibt Bibellesepläne. Manche lesen einen Abschnitt aus dem Alten Testament und einen Abschnitt aus dem Neuen Testament. Manche lesen morgens durchs Neue Testament, abends durchs Alte Testament. Ich lese derzeit ein Buch aus dem Alten Testament, dann ein Buch aus dem Neuen, dann das nächste aus dem Alten, das nächste aus dem Neuen. Egal wie ihr das tut, aber lest durch Gottes Wort. Ernährt euch Gottes Wort. Und nicht nur lesen, sondern denkt drüber nach, über das, was ihr lest. Und redet mit Gott drüber. Und lest es mit einem willigen, gehorsamen Herzen. Habt vielleicht sogar ein Notizbuch bei der Hand. Das macht es persönlich. Gott, was willst du in mein Leben sprechen heute? Was lerne ich? Das ist nicht nur irgendwie so was Gesetzliches, okay, ich muss jetzt schnell meine 2 Seiten in der Bibel lesen, damit ich auch das abgehakt habe. Sondern frag dich, wenn du liest, was lerne ich? Was lerne ich über Gott? Was lerne ich heute über mich in dem Abschnitt? Gibt es was ich tun soll? Gibt es was ich lassen soll? Und dann wie und wann werde ich das umsetzen? Spricht es in eine konkrete Situation? Beantwortet es eine Frage in meinem Leben? Ist es aktive Lesen? Und wieder, es geht nicht um das Wort, sondern es geht um die Gemeinschaft mit der Person, die uns das Wort gegeben hat. Gott spricht zu uns durch die Bibel. Lest durch die Bibel. Und Leute, selbst wenn ihr euch nicht alles merkt, was ihr lest, ich merke mir es auch nicht, es ernährt euch trotzdem. Was habt ihr vor 3 Wochen montags zu mittags gegessen? Weiß es noch irgendwer? Ich weiß nicht, was ich gestern gegessen habe. Aber es hat mich trotzdem ernährt, wie ihr seht. Und es gibt Zeiten, die sind spannender, Zeiten, die sind ein bisschen trockener, so wie wir manchmal Torte essen und manchmal Salat essen. Aber der Salat nährt uns trotzdem und manchmal mehr als die Torte. Und was passiert, wenn ein Mensch nicht isst? Was passiert dann? Oder nicht genug isst? Könnt ihr im Fernsehen anschauen, die Bilder aus Afrika gerade. Menschen werden krank und schwach. Im schlimmsten Fall verhungern sie. Das passiert auch, wenn ein Christ nicht geistig Nahrung zu sich nimmt. Wir verhungern, wir verkümmern geistlich. Wir werden schwach. Und ich kann Zeugnis geben davon. In der Gemeinschaft, wo ich mich bekehrt habe, hatten wir nicht viel von Gottes Wort. Ich glaube nicht, dass das die Schuld von irgendwem war. Das war einfach eine Erweckung in der Stadt, in der ich zur Schule gegangen bin. Viele junge Menschen hat mit einer katholischen Religionslehrerin begonnen, die sich bekehrt hatte und einfach Jesus gepredigt hat, das Evangelium gepredigt hat. Aber sie war nicht sehr gegründet im Wort Gottes und alle, die sich da bekehrt haben, auch nicht. Und so, es war super, wir hatten viel Begeisterung und wahnsinnig tolle, tiefe, geistige Lobpreiszeiten und Gebetszeiten und wir haben evangelisiert und wow, Gott hat gesprochen in unser Leben und Wunder erlebt und Geistesgaben und all diese Dinge, aber wenig Wort Gottes. Und nach 2-3 Jahren war ich total ausgehungert. All die anderen Dinge sind toll und wichtig. Wir dürfen Emotionen haben, wenn es um Gott geht. Hoffentlich haben wir da Emotionen. Wir strecken uns aus nach geistigen Gaben. Wir wollen ihn anbeten mit allem, was wir haben und allem, was wir sind. Aber Emotion ernährt uns nicht. Und es gibt Christen, die leben von einem Highlight zum nächsten. Es muss immer dieses riesige Feuerwerk sein. Das ist nicht das, was uns ernährt. Was uns nährt, ist das tägliche Brot. Und der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus Gottes Mund kommt. Das ist unser tägliches geistliches Brot. Und ich kann euch sagen, als ich dann 91 war, das zum ersten Mal mit Calvary Chapel in Kontakt kam, da auf einer Konferenz war, und da wurde in einer Woche durch einen ganzen Epheserbrief durchgeleert, Wort für Wort, ich habe das verschlungen. Und ich habe mir Predigtkassetten kistenweise mit nach Hause genommen und habe nächtelang die Bibel studiert, Vers für Vers und transkribiert ganze Bücher und ganze Predigten über Bücher. Ich war so hungrig. Und das ist das, was uns nährt, das ist das, was unser Leben verändert. Und traurigerweise von dieser Gemeinschaft, wo diese tolle Erweckung war, wir waren über 100 Jugendliche, wo so viel Begeisterung war, ist heute ein kleines Grüppchen von 10, 15 Leuten. Und ich glaube, ich kann wirklich sagen, die sind geistlich verhungert. Weil sie nicht diesen Schritt gegangen sind, wirklich feste Nahrung zu sich zu nehmen. Nicht nur ein bisschen oberflächlich mal selbe Predigt immer wieder über die 5 Standardthemen, sondern wirklich Gottes Wort. Und Leute, das ist so wichtig. Wir müssen geistlich essen, jeden Tag. Das brauchen wir zum Wachsen. Und wisst ihr, was toll ist mit unserem Buben? Das ist so ein wunderschönes Bild. Wenn die gestillt worden sind, wenn die gegessen haben, die sind so zufrieden. Fast betrunken mit der Muttermilch. Habt ihr das schon mal beobachtet, ein Baby, nachdem es gestillt ist? Die sind so voll. Und wir wissen heute, die Muttermilch ist die beste Nahrung, die es gibt für dieses Baby. Eine Zeit lang, vor 20, 30, 40 Jahren irgendwo, da haben die Menschen gemeint, aber wozu brauchen wir noch Muttermilch, wozu stillen? Wir können das künstlich nachproduzieren, wir nennen das Ersatznahrung oder Formel. Es gibt es auch im Christentum, oder? Ersatznahrungen und Formeln. Aber es ist nicht das Beste. Das Beste ist die Muttermilch. Das Beste ist die Vatermilch hier. Die unverfälschte Milch von Gottes Wort. Und lass uns noch den Vers 3 lesen. Und wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, das bringt es wieder in den Kontext von Beziehung. Es geht um Beziehung. Wir nähern uns eigentlich an ihm, wenn wir uns an Gottes Wort nähern, an seinem Charakter, an seinen Gedanken. Es geht nicht nur darum, dass wir Infos zu uns nehmen, es geht darum, dass wir schmecken. Gott schmecken. Gottes Erfahrung. Dass wir uns auf ihn einlassen. Amen. Amen. Und das wollen wir jetzt auch tun, wenn wir Abendmahl feiern. Das wollen wir heute noch zum Abschluss machen. Uns bildlich vor Augen halten, was Jesus für uns getan hat. Im Vertrauen betrachten und uns auf uns wirken lassen. Ein Bild sagt ja oft mehr als 1000 Worte. Und auch das ist so ein Kontaktpunkt, wirklich im Glauben, das zu ergreifen, was Jesus für uns getan hat. Und frei zu werden und wirklich Vergebung und Freiheit zu erfahren. Von unserem schlechten Gewissen und vielleicht von diesen Sünden, von dieser Schuld, die uns plagt. Lass uns das tun, lass uns gemeinsam auf Jesus schauen und feiern, was er für uns getan hat. Amen.